ARD.
Also ich glaube, gerade auf TikTok hat das ganz viel mit dem Algorithmus meiner Meinung nach zu tun und dementsprechend auch irgendwie ein bisschen mit Glück. Es ist natürlich auch schon wichtig, dass man irgendwie ja so ein bisschen seine Nische findet oder das, was einem halt auch einfach selber Spaß macht, dass man irgendwie da auch dranbleiben kann.
Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Das gerade eben war Lotta Stichler. Die ist gerade 19 Jahre alt geworden und schon eine ganze Weile sehr aktiv auf Social Media, auch auf TikTok. Da hat sie fast 400.000 Follower. Die Vor- und Nachteile von TikTok, darüber reden wir mit ihr in ein paar Minuten. Kurze Frage an der Stelle, habt ihr einen TikTok-Account? Ja? Also ich habe keinen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich dabei direkt mal richtig alt. Oder was meinst du, Victoria?
Hi. Ja, naja, ohne dir da jetzt zu nahe treten zu wollen, ganz Unrecht hast du damit wahrscheinlich nicht. Der Großteil der TikTok-User ist laut Statistiken zumindest wirklich jünger als 30.
Gut, also laut dieser Unterteilung gehöre ich ja schon zu den Millennials und du, Victoria, zur Generation Z. Wir decken also fast alle Digital Natives hier ab, außer die wirklich Minderjährigen. Und um die soll es heute gehen. Besser gesagt, um deren Schutz auf Social Media. Darüber sprechen wir dann noch mit Sebastian Gutknecht. Der ist von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Und wie gesagt, jetzt gleich mit Lotta Stichler. Die ist tatsächlich groß im TikTok-Game. Hey, immerhin Jugendsprache kann ich noch. Und jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz und mit mir im Studio ist Victoria Schwarzer. Victoria, du steckst ja gerade noch mitten im Jurastudium und machst ein Praktikum bei uns. Facebook, WhatsApp, Instagram, da bin ich schon noch voll dabei, aber bei TikTok bin ich raus, muss ich ehrlich sagen. Jetzt musst du uns mal kurz erklären, was ist denn bei TikTok anders als bei den anderen Plattformen?
Ja, also was TikTok eben am Anfang ganz anders gemacht hat als die anderen Plattformen, ist dieses riesige Netzwerk, in dem man praktisch immer willkürlich, ganz willkürlich ist es dann auch nicht, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, diese Videos von Leuten auf der ganzen Welt einem ausgestrahlt werden, mit denen man im Zweifel auch irgendwie noch gar nicht interagiert hat im Vorhinein und die man auch wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Das ist natürlich mega cool, weil man halt nie weiß, was jetzt als nächstes Video kommt. Die meisten Videos sind auch relativ kurz, vielleicht so ja, eine Minute lang. Und es gibt da eben alles. Also alles von Koch und Tanz, Urlaubs, Fashion, Hacks. Ja, wenn irgendwie ein Video langweilig ist oder man halt keine Lust hat, sich das anzuschauen, dann wischt man halt schnell einfach zum nächsten.
Ja, das hört sich doch jetzt erstmal ganz spannend an, oder? Wo ist da der Haken?
Ja, also TikTok macht das eben sehr geschickt und hat einen ziemlich guten Algorithmus. Heißt also, wenn man Videos liked, kommentiert, speichert, verschickt, die Kommentare vielleicht auch nur durchliest oder das Video mehrmals anschaut, dann bekommt man immer mehr eben solcher Videos, dieser Art von Videos vorgespielt. Klar, wenn es jetzt ganz harmlose Videos zum Kochen sind und man halt hier gerade noch auf der Suche nach dem nächsten fancy Abendessen ist, dann ist es natürlich prima. Aber es kann halt dann auch irgendwie ganz schnell kippen. Die Kochvideos werden vielleicht zu Abnehmen-Video-Rezepten sowas, die einen dann auch möglicherweise eben triggern. Und es gibt eben auch auf TikTok einfach ganz viel Gewalt-Content oder Self-Harming-Content, der verstörend sein kann und den man sich dann vielleicht auch gar nicht irgendwie mehrfach anschaut, weil man da jetzt so fasziniert von ist oder so Interesse dran hat, sondern vielleicht auch einfach aus Schock und die man dann auch nicht weiterschickt, um zu zeigen, hey, wie cool, das interessiert mich voll, das Thema, sondern eher, weil man es eben dann verschickt, um zu zeigen, hey Leute, schaut mal, das habe ich heute gesehen, das hat mich irgendwie voll belastet, was sagt ihr dazu?
Krass, und es kommt dann einfach so in ganz schneller Abfolge, also so ein Schockvideo direkt nach so einem Fashion-Content.
Genau, ja, der Algorithmus merkt dann eben relativ schnell, auf was man gut anspringt, sage ich jetzt mal, als User und zeigt dann einem eben immer mehr solcher Videos. Mhm. Und das kann dann halt auch ganz schnell dazu kommen, dass der sogenannte Rabbit-Hole-Effekt eintritt. Man wird dann eben von dem Algorithmus wie in so einen Sog aus Videos, würde ich jetzt vielleicht einfach mal sagen, gezogen. Und durch diesen Algorithmus wird man selber, also wenn man jetzt selber aktiv halt Videos auf TikTok hochlädt, auch immer bestimmten Leuten natürlich angezeigt, die voll auf diese Videos abfahren. Und auch das kann gefährlich sein. Ich denke jetzt gerade konkret an das Phänomen Cyber-Grooming. Jetzt mal ganz radikal gesprochen, das sind halt ältere Männer, die Minderjährige und oft auch tatsächlich Kinder anschreiben, eben mit dem Hintergedanken, sexuelle Handlungen im Real Life zu bekommen oder auch durchs Internet dann eben an Nacktbilder oder sonstige sexuelle Inhalte zu gelangen. Ist in Deutschland übrigens auch ein Straftatbestand. Paragraf 176b StGB stellt das Ganze in Bezug auf Kinder zumindest unter Strafe.
Ja, ganz schön krass, ne? Hast du denn selbst schon mal gemerkt, dass du in so einen Sog reinkommst?
Ich glaube, wenn du meine Eltern fragen würdest, die würden wahrscheinlich sagen, ich befinde mich in einem dauerhaften Sog im Internet. Aber ja, doch tatsächlich finde ich schon, dass TikTok ja einen ziemlich guten Algorithmus hat und schon irgendwie ganz gut weiß, was einem gefällt. Und jetzt bei mir selber ist ja die Examensvorbereitung jetzt auch nicht mehr in allzu weiter Ferne. Und dann wird mir auch auf TikTok eben hin und wieder irgendwelcher Jura-Content angezeigt, manchmal ganz witzige Videos zu Jura, aber irgendwann in letzter Zeit so wurden mir vermehrt Videos zur Examensvorbereitung vorgeschlagen. Also hier, das ist die Routine und das ist das Skript, das wir brauchen und so müsst ihr es machen und mit diesen Methoden wird's perfekt sozusagen. Am Anfang fand ich das auch noch ziemlich interessant, irgendwie noch ganz hilfreich, mal zu sehen, wie andere Leute sich strukturieren und sich da so ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mich das einfach total gestresst hat, weil mir auch irgendwann nur noch solche Videos eben dann vorgeschlagen wurden und ich dann irgendwann dachte, hey, ich will jetzt mal wieder meine Kochvideos zurück. Ja, ich wusste halt von diesem Effekt und habe dann einfach die Videos nicht mehr geliked und nach anderen Videos aktiv gesucht oder noch einfach mal ja die App eine Zeit lang geschlossen und dann hatte sich das auch wieder.
Ja, das ist gut, dass du das geschafft hast. Viele schaffen das wahrscheinlich nicht und kommen dann wirklich in so einen regelrechten Sog, dem sie sich nicht mehr entziehen können. Und gefährlich ist es natürlich gerade bei Leuten, die jetzt doch noch ein Ticken jünger sind als wir beide, also Kinder und Jugendliche. Wie man die vor schädlichen Einflüssen schützen kann auf TikTok, darüber sprechen wir gleich mit Sebastian Gutknecht. Jetzt haben wir uns als Gast aber erstmal jemanden eingeladen, die sehr erfolgreich selbst Content created. Ja, yeah, Jugendsprache kann ich. Auf TikTok, nämlich Lotta Stichler. Lotta, die ist gerade 19 geworden, hat fast 400.000 Follower auf TikTok und ihre Videos, die werden regelmäßig millionenfach geklickt. Wir haben mit Lotta und ihrem Manager René gesprochen. Hallo ihr zwei, erstmal schön, dass ihr heute bei uns seid und ein bisschen Einblick in die TikTok-Materie gibt.
Ja, hi.
Jetzt ist erstmal die erste Frage an euch, an Lotta, an dich. Was ist denn TikTok für dich in drei Worten?
Boah, schnelllebig, manchmal anstrengend, aber hat auch sehr viel Positives. Es ist nicht ein Wort, aber Positives auch.
Man merkt ja auch, du hast Spaß daran, du zeigst ziemlich viel aus deinem Leben, sprichst aber auch viel über ernste Themen, auch über das Thema Mental Health und thematisierst auch gerne den Druck, den man dann auch in der Öffentlichkeit ausgesetzt ist. In letzter Zeit war da ja auch häufiger das Thema Kommentare von älteren Männern unter deinen TikToks. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, irgendwie hat das in den letzten Monaten so ein bisschen angefangen, dass sehr viele ältere Männer sich in meinen Kommentaren irgendwie befinden und irgendwelche obszönen Kommentare schreiben. Und mir das einfach ziemlich schnell sehr negativ aufgefallen ist und mir es auch unangenehm war. Und dann habe ich irgendwie für mich gesagt, okay, wie verpacke ich das am besten, dass man da schon drauf eingeht und das anspricht, aber nicht in so einem ernsten Ton sagt, bitte lass das, weil dann werden sie es wahrscheinlich nicht lassen. Und deswegen versuche ich das so ab und zu mal so ein bisschen ironisch zu verpacken und mal was dazu zu sagen.
Das bleibt ja im Zweifel nicht auf Social-Media-Ebene. Es bricht ja vielleicht auch mal wirklich ins wahre Leben ein. Wie gehst du denn mit solchen Kommentaren um, die dich als öffentliche Person betreffen? Nimmt dich das im Privatleben noch mit?
Mich beschäftigt es natürlich schon in gewisser Weise, weil ich das für mich einfach, ehrlich gesagt, eklig finde. Ich nehme das jetzt aber nicht so krass mit, weil ich mir es oft dann auch erst gar nicht erst durchlese und das auch so ein bisschen von mir wegschiebe. Weil ich glaube, wenn man sich da zu viel mit beschäftigt, dann nimmt einen das auch im Alltag viel zu sehr mit, weil das natürlich dann, wenn man so welche Nachrichten kriegt oder so welche Kommentare, man dann auch realisieren muss, okay, diese Menschen könnten mich theoretisch ja auch im echten Leben treffen und deswegen bin ich da eher so ein bisschen, dass ich mich damit wirklich seltener beschäftige jetzt so, dass ich mir das jetzt so aktiv durchlese, einfach zum Selbstschutz.
Ja, ist sicher eine gute Umgangsweise. Ich finde es auch selber mega bewundernswert, wie du da immer sozusagen den Humor nicht verlierst bei der Sache und aber trotzdem eben die Sache dann gleichzeitig thematisierst, aber eben nicht ignorierst. Wie ist da denn so die Reaktion aus deiner Community? Also kommen da viele Mädchen dann auf dich zu und sagen, hey Lotta, mir geht's voll ähnlich. Ich bekomme öfter Nachrichten von irgendwelchen älteren Männern, die mich voll belasten und wo ich gar nicht weiß, wie ich mit umgehen soll.
Also mir persönlich wurden jetzt noch nicht so wirklich so welche Geschichten erzählt. Aber man kriegt natürlich schon mit, dass wenn ich dann mal darüber rede, vor allem Mädchen in die Kommentare schreiben, dass sie es sehr gut finden, dass ich darüber rede. Aber dadurch, dass das halt auf ich meistens das Thema thematisiere auf TikTok, oder findet der Austausch natürlich in den Kommentaren statt. Und da erzählt man vielleicht dann auch nicht so viel, wie wenn das jetzt in einer Direktnachricht eben auf Instagram oder so passieren würde.
Mhm. René, du bist ja jetzt Lottas Manager. Jetzt zum Schluss an euch beide vielleicht nochmal die Frage. In den USA gab es ja schon einen Vorstoß in Richtung TikTok-Verbot. Bei uns in Deutschland hat es zumindest mal dazu geführt, dass man seitdem sehr, sehr heftig darüber diskutiert hat. TikTok-Verbot pro oder contra. Wie schätzt ihr denn so ein Verbot ein und dessen Folgen?
Also ich muss sagen, dass ich ein Verbot schwierig finde, weil ich, auch wenn es viele negative Aspekte an gerade TikTok gibt, es auch einige positive Sachen gibt. Also gerade irgendwie der Austausch über Themen wie Mental Health oder so ist halt super wichtig, damit sich Personen nicht alleine damit fühlen und damit Mädchen oder egal wer, die sich das angucken, sehen, okay, da gibt es noch mehr Leute da draußen, die ähnliche Dinge haben oder auch, ja, sowas gerade, finde ich, ist einfach dafür Social Media an sich eine gute Plattform.
Mhm.
Und deswegen finde ich ein Verbot, ja, finde ich schwierig. Vor allem, wenn man betrachten muss, wie inwieweit helfen Verbote überhaupt.
Mhm.
So, wie gut kann das umgesetzt werden und welche, ja, Wege gibt es dann doch. Deswegen, ich glaube, ein Verbot ist schwierig, aber es muss auf jeden Fall geregelt werden und irgendwie mehr auch kontrolliert werden, was da stattfindet und wer da was hochlädt, aber auch wer da wie unter irgendwelchen Beiträgen kommuniziert.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich meine, jetzt aus unserer Sicht ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, weil das so ein bisschen unser tägliches Brot auch ist, jetzt mal unabhängig davon, ob es TikTok oder Instagram ist, bin ich persönlich kein großer Freund davon, Zensur im Internet zu betreiben. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist ja auch ein sehr politisches Thema. Aus meiner Sicht muss man einfach den Plattformen noch bewusster machen, welche Verantwortung sie da tragen.
Mhm.
Und das, was Lotta gerade auch schon angesprochen hat, ein Verbot von TikTok würde ja im Zweifel erstmal dazu führen, dass diese Kommunikation an anderer Stelle auftritt. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es Stellen im Internet, die wir noch weniger überwachen können als öffentliche Plattformen wie TikTok. Und ich hätte so ein bisschen die Sorge, dass da Dinge passieren, die der breiten Öffentlichkeit dann vielleicht nicht mehr sichtbar sind und die dadurch natürlich eine größere Gefahr bürgen als das, was öffentlich auf TikTok passiert. Das sind so meine Gedanken dazu. Persönlich einfach kein großer Fan davon, zumindest Social-Media-Plattformen im Internet zu zensieren, weil ich glaube, dass es doch sehr, sehr viele positive Effekte gibt und einfach ich eine Zensur für falsch halte.
Ja, das denke ich auch, ne? Deswegen gibt es ja auch diesen Vorstoß der EU schon mal mit dem Digital Services Act, der ja doch einiges regeln soll, was den Kinder- und Jugendmedienschutz angeht. Ich danke euch recht herzlich. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr Zeit gefunden habt. Das war auch sehr spannend, mal zu erfahren, wie das alles so abläuft, gerade für mich als nicht mehr so ganz TikTok-Alter oder TikTok-Userin.
Ich
weiß,
viele,
es gibt viele, die es machen. Ja, vielleicht werde ich auch noch Fan. Ich habe schon gedacht,
oder
Instagram.
Star.
Who knows? Ich habe gedacht, Instagram, das ist jetzt das Ende meiner Fahnenstange, aber wer weiß? Wer weiß?
Sag niemals spät.
Genau. Vielen lieben Dank euch beiden. Ja? Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Also René und Lotta, die stehen TikTok doch eher aufgeschlossen gegenüber, trotz Lottas Erfahrungen mit Cybergrooming. Und wie du, Victoria, ja auch schon erzählt hast, Gewalt-Content, das kann nicht nur triggern, sondern eben gerade gefährlich sein für Kinder und Jugendliche.
Genau, und eben um genau diese Zielgruppe besser zu schützen, gerade eben auch vor den Gefahren in Social Media, gibt es die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die sitzt in Bonn. Und mit deren Direktor Sebastian Gutknecht sprechen wir jetzt. Hallo Herr Gutknecht und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Herr Gutknecht, erklären Sie uns doch jetzt nochmal ganz genau, welche Aufgaben der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, welche Aufgaben Sie erfüllen und vor allem, welche Mittel stehen Ihnen dann dazu zur Verfügung?
Unsere drei zentralen Aufgaben sind zum einen die Prüfung jugendgefährdender Medien. Das gibt es schon seit 70 Jahren. Diese Aufgabe ist in der neuen Bundeszentrale, die es in dieser Form jetzt seit 2021 gibt, integriert worden. Eine weitere neue Aufgabe seit dieser Zeit ist die Überprüfung von Plattformen oder digitalen Diensten, wie das Gesetz jetzt sagt, im Hinblick auf sogenannte strukturelle Vorsorgemaßnahmen. Also nicht jetzt die einzelnen Inhalte, sondern eben Maßnahmen, die die Anbieter einbauen, damit eben sozusagen eine Vielzahl problematischer Inhalte ja idealerweise entweder gar nicht auftaucht oder eben beispielsweise durch Melde- und Abhilfeverfahren schnell wieder verschwindet. Und die dritte Säule der Bundeszentrale ist die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes in ja, Formaten, in Austauschformaten mit der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft aus Staat, Gesellschaft und auch den Anbietern selber sind wir in der Zukunftswerkstatt, nennen wir das, verbunden und tauschen uns aus und erarbeiten, wie jetzt eben nicht nur die Risiken sich auch immer weiterentwickeln oder eben auch aktuell zu bewerten sind, sondern vor allem, was man dagegen unternehmen kann, welche Maßnahmen, welches Zusammenwirken auch erforderlich ist. Und das bauen wir dann ja im Prinzip in eine Gesamtstrategie ein und das dauerhaft. Sie haben gefragt, welche Mittel haben wir dazu? Wir haben erfreulicherweise sehr viele Mittel dazu, nämlich entweder gesetzliche Aufgaben, aber vor allem auch die Möglichkeit, viele Menschen zu beschäftigen, die das professionell betreiben, noch mit viel mehr Menschen zusammenarbeiten, die in ihrem Bereich von der Bildung über, ich habe es eben gesagt, bei natürlich auch Tätigkeiten bei den Anbietern selber bis hin zu anderen Aufsichtsstrukturen mit anderen Zuständigkeiten, können wir zusammen agieren und dann eben auch entweder diese Akteure unterstützen mit Fachwissen, aber natürlich auch in den eben genannten Bereichen selber auch gegenüber den Anbietern tätig werden.
Okay, und wir sprechen jetzt ja in diesem Podcast explizit über TikTok. Welche Gefahren sehen Sie denn ganz konkret bei TikTok für Kinder und Jugendliche?
Das ist natürlich eine sehr einfache, wie in der Antwort umfangreiche Frage. Ich versuche es mal ein wenig zu sortieren. Wir sehen eigentlich, dass es sich hierbei immer mehr dann doch wieder in Richtung, ich sag mal, Media entwickelt und weg von Social. Das heißt also, wir haben vor allem ja das Phänomen, dass ja Inhalte konsumiert, angeschaut werden, natürlich auch selber produziert und eingestellt werden. Ja, Kommunikation findet statt, aber geht aus unserer Sicht fast so ein bisschen zurück. Das heißt, wir können eigentlich vor allem bei den Risiken uns darauf fokussieren, ja, welche einfach Inhalte sind klassischerweise problematisch. Das kann Gewalt sein, das kann pornografischer Inhalt sein. Das kann insbesondere aber auch Inhalt sein, der in Richtung Radikalisierung, Extremismus, Rassismus, Ausgrenzung geht. Verstärkt durch dann eben das, was immer in sozialen Medien ja eben wirkt, der Algorithmus. Das heißt, je häufiger ich auf bestimmte Inhalte klicke oder selber da mitmache, desto mehr bekomme ich davon angezeigt. Und wir haben sicherlich auch die Phänomene, wir nennen das so ein bisschen in der Überschrift Kontrollverlust. Das ist also zum einen erstmal bei der Nutzungsdauer möglicherweise sogar in suchtähnliches Verhalten geht. Dass es aber auch in diese Richtung geht, das ist dann fast schon so ein bisschen selbstgefährdendes Verhalten, dass ja im Prinzip auch beispielsweise unrealistische Persönlichkeitsbilder, ob das jetzt Fitness ist oder Aussehen oder ja bestimmtes Verhalten, was man von sich erwartet, dass das sozusagen übermäßig jetzt nicht nur angeschaut wird, sondern eben auch ja adaptiert wird und ja diese Verstärkungsfunktion nicht zuletzt dann durch den Algorithmus auch zu einem vielleicht in Wahrheit gar nicht so gewollten Verhalten führen bei den ja, Jugendlichen vor allem, die das dann schauen. Das ist vielleicht noch der letzte Punkt. Grundsätzlich ist es natürlich auch ein Risiko, wenn Kinder das nutzen, die einfach von der Entwicklung her noch nicht alt genug sind, auch eigenverantwortlich oder auch gefahrlos mit diesen ganzen Funktionen umzugehen. Auch hier haben wir natürlich ein Risiko, dass die zwar von der Plattform ja auch bestehende Altersgrenze, die offiziell genannt wird, nämlich 13 Jahre, durch geschicktes Täuschen dann auch umgangen wird.
Jetzt haben Sie viele Sachen angesprochen, die genauso uns eben Lotta Stichler auch so genannt hat. Und ich habe mit Victoria vorhin gesprochen. Victoria ist ja auch eher, sage ich mal, TikTok-Zielgruppe als ich zum Beispiel. Jetzt Stichwort Cybergrooming, Belästigung von Minderjährigen auf TikTok, auch dieser sogenannte Rabbit-Hole-Effekt, dieses Suchtverhalten. Gibt es denn effektive Möglichkeiten, die Sie an der Hand haben, Minderjährige und Kinder davor zu schützen?
Auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Lassen Sie mich noch einen Gedanken trotzdem vorweg nennen. Wir müssen immer diese Phänomene aber aus mehreren Perspektiven sehen. Gleichzeitig ist eben auch die Nutzung von TikTok sozusagen nicht nur Teil von Jugendkultur oder auch schon für ältere Kinder interessant. Es hat auch sogar ja, wenn Sie eben daran denken, wie viel man mitbekommt, man hat auch Möglichkeiten, sich ja mit Phänomenen auseinanderzusetzen, die man sonst nicht mitbekommen würde. Es gibt eben also auch sozusagen immer Möglichkeiten, solche Angebote, ich sag's mal, positiv oder gut zu nutzen. Das heißt, mit klassischen An-Aus-Zeitgrenzen oder auch Inhalte-Zugangsverboten wird man also zum einen den Risiken nicht so ganz gerecht und bindet möglicherweise eben auch eine Nutzung ab, die jetzt gar nicht negativ ist. Da sieht man schon an meiner Wortwahl, es ist etwas differenziert zu sehen. Und es ist insbesondere auch bei der Frage, was kann man jetzt machen? Und darauf würde ich das sozusagen fokussieren, damit man eine gute und unbeschwerte Nutzung dieser Angebote, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, auf Social Media bewirken kann. Es ist ein Zusammenspiel. Also natürlich fangen wir bei den Anbietern an, haben diese allein schon durch gesetzliche Vorgaben jetzt ja auch ganz aktuell durch den europäischen Rahmen, der Digital Service Act, ist voll in Kraft und gilt europaweit für alle Plattformen, die hier aktiv sind. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich auch im Hinblick auf Verbote bezüglich der Inhalte der Fall, wobei sich da jetzt sozusagen von der Sache zum einen gar nichts geändert hat durch den DSA oder eben die Plattformen ja selber auch Richtlinien haben, die dann sozusagen über die nationalen oder jetzt europäischen Vorgaben ja auch hinweg gelten. Also da gibt es sozusagen ein Regelwerk, was sagt, welche Inhalte nicht stattfinden dürfen. Die Musik spielt aber eben weniger bei der Frage, was darf stattfinden, sondern was findet trotzdem statt und was wird unternommen oder was gibt es eben für Vorsorgemaßnahmen, damit, wie ich eben schon gesagt habe, Inhalte wieder schnell verschwinden, die dort nicht sein dürfen. Dann haben wir aber auch, ja, zum Beispiel Vorsorgemaßnahmen, die es ermöglichen, ja, dass die Eltern beispielsweise sinnvoll begleiten können. Mit sinnvoll meine ich, es muss natürlich gleichzeitig sowas wie Privatsphäre gesichert sein, dass also nicht ohne Wissen der Kinder unbedingt Eltern sozusagen jede Nutzung mitbekommen, dass es aber eben umgekehrt aber auch möglich ist, dass Eltern in beispielsweise Konfliktfällen oder Mobbingfällen, was auch immer, die Möglichkeit haben, auch hier Einblick zu bekommen, was ist hier los und wie können sie vor allem jetzt pädagogisch reagieren. Dann haben wir auf jeden Fall, ich habe es gerade gesagt, Stichwort Pädagogik, natürlich die wirksamste, nicht nur Hilfe sozusagen zur Intervention, wenn richtig was passiert ist, sondern vor allem zur Begleitung, um aus so einer Lage wieder herauszukommen, sind Bezugspersonen, sind die Eltern, sind möglicherweise auch Fachleute bis hin zur psychologischen Begleitung, wenn da also Sachen vorgekommen sind. Da muss man dann eben auch solche Plattformen wirklich als einen sozusagen von der Realität gar nicht mehr trennbaren Handlungsraum begreifen, wo neben vielen schönen oder auch reizvollen Dingen eben auch gefährliche Dinge passieren können aus Beweggründen, die sich sozusagen aus dem Angebot selber gar nicht ergeben. Das ist erstmal ein neutrales System. Es wird gespeist durch Menschen und da können genau solche Risiken in der Interaktion, in der Kommunikation entstehen, wie eben auf der Straße oder natürlich zu Hause auch. So, das heißt also, was kann man tun? Es gibt einen klaren gesetzlichen Rahmen, es gibt eben auch Aufsichtsstrukturen, die die Anbieter jetzt auch nicht nur beaufsichtigen, sondern eigentlich laufend beobachten und auch Impulse geben, dass eben bestimmte Maßnahmen jeweils auch natürlich auf Grundlage der technischen Möglichkeiten weiterentwickelt werden. Es gibt auch staatlich eingerichtete Stellen, die überhaupt erstmal auch zusammentragen, valide. Was sind die tatsächlichen Risiken? Die können sich ja auch je nach Medienausgestaltung immer wieder neu entwickeln. Stichwort KI, was jetzt da alles innerhalb von Monaten passiert. Aber es gibt eben auch pädagogische, jetzt nicht nur Aufgaben bei den Eltern, sondern eben auch beispielsweise in der Schule oder auch der Jugendhilfe, in der Medienpädagogik, in der Sozialarbeit bis hin, aber auch, wenn dann was passiert ist, zum Gesundheitsbereich, um ja sowohl präventiv zu wirken, aber natürlich auch Kinder und Jugendliche zu begleiten, dass sie dort wieder herauskommen. Also ein ganz schön komplexes Feld.
Aktuell ist es ja so, dass in Deutschland immer wieder die Diskussion um ein TikTok-Verbot aufflammt. Ich habe es jetzt bei Ihnen schon ein bisschen rausgehört aus Ihren Antworten, dass Sie da vielleicht nicht so unbedingt der Fürsprecher dafür sind. Was sind denn eigentlich die genauen Gründe dafür, dass man in Deutschland da auch drüber diskutiert? Geht es da eher um den Schutz der User oder ist es eher so ein Problem der politischen Einflussnahme, die man sieht?
Also man kann sozusagen jedem Punkt, den Sie genannt haben, nicht vehement widersprechen, dass das ein Risiko sein kann. Jetzt antworte ich mal, bitte nicht als Ausweichantwort verstehen, aber sozusagen als Leiter einer Behörde, die einfach Recht und Gesetz anzuwenden hat. Gerade im Medienbereich haben wir hier bei uns in Deutschland mit guten Gründen, ja, 75 Jahre Grundgesetz feiern wir genau gerade, im Artikel 5 die Meinungsfreiheit, auch die Kunstfreiheit oder eben auch die Rundfunkfreiheit sehr stark verankert. Und um überhaupt schon für den Jugendschutz hier Zugangsbeschränkungen vornehmen zu können, muss sehr feinfühlig abgewogen werden, welches Schutzgut hier eher betroffen ist. Das machen wir seit, wie gesagt, 70 Jahren in unserer Prüfstelle allein bei jugendgefährdenden Medien, ob die indiziert werden und auf die Liste der jugendgefährdenden Medien kommen mit entsprechenden Zugangsbeschränkungen. Und wenn man sozusagen so geprägt ist, zuckt man natürlich erstmal zusammen, wenn man sagt, man verbietet schlichtweg ein ganzes Angebot. Also selbst wenn es sozusagen so wäre, dass TikTok ganz klar für einen bestimmten Inhalt steht, dann wäre das schon aufwendig zu prüfen. Also man müsste in Verhältnismäßigkeitsfragen reinkommen und auch schauen, was jetzt wirklich für Risiken bestehen. Da wir es aber hier mit einem Angebot haben, was nicht jetzt nur eine gar nicht zu erfassende Anzahl von Inhalten umfasst, sondern was eben auch in vielerlei Hinsicht möglicherweise nicht jetzt jeden Geschmack trifft, was aber sozusagen aus Risikosicht auch erst einmal neutral ist. Wie gesagt, teilweise sogar positiv. Viele Jugendliche nutzen dieses Medium auch, um beispielsweise auch lineare Angebote aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen. Meine Kinder schauen auch die Tagesschau auf TikTok. Ja? Also das zeigt eben, wir haben es einfach hier im Moment jedenfalls mit einer Mediennutzung zu tun, die im Prinzip eigentlich eher TikTok als modernes Broadcasting-Angebot nutzt. Und es wird darauf ankommen, eben diese Risiken konkreter zu beschreiben. Und dann im Dienst dafür zu sorgen, dass diese Risiken möglichst kleiner werden. Lösungen, die ein ganzes Angebot dann schlichtweg beschränken, tun also Menschen, die den Artikel 5 mit Liebe und Sorgfalt und Feinfühligkeit anwenden, doch sehr weh.
Sie hatten es jetzt ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass praktisch der Kinder- und Jugendmedienschutz nicht alleine durch Recht und Gesetz praktisch bewältigt werden kann, sondern es da auch auf Eltern oder Lehrer und sonstige Bezugspersonen ankommt. Haben Sie denn vielleicht noch einen konkreten Tipp? Was würden Sie Eltern, Lehrern raten? Vielleicht so zum einen in der Prävention, aber zum anderen auch, wenn Jugendliche Lehrer oder Eltern ins Vertrauen ziehen, weil sie Erfahrungen, sage ich jetzt einfach mal, auf Social Media gemacht haben, die sie irgendwie belasten?
Also Punkt 1 ist ganz klar erst einmal im Auge haben oder schlichtweg auch interessiert begleiten, was die Kinder und Jugendlichen daran gut finden, wie sie da agieren oder eben auch einen Schritt weiter sozusagen ein Auge drauf haben, wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Wie bei allen anderen Risiken auch, erstmal den Kanal offen zu haben zu den Kindern, was passiert da? Weil wie oft bei Medien, also das Medium an sich ist nicht so wirkungsstark oder gefährlich, dass sozusagen Verhaltensweisen komplett umgedreht werden. Sondern wir nutzen alle, das gilt für Erwachsene genauso, wir nutzen die Medien so, wie es zu unserer Persönlichkeit, wie es zu unseren Bedürfnissen passt. Und wie das halt so ist, nicht jedes Bedürfnis ist unbedingt immer gut, aber auch bei weitem nicht per se schlecht, sondern wir müssen wirklich dann uns die Mühe machen, dann doch etwas genauer zu schauen, was sind die Risiken.
Dann vielen Dank an Sebastian Gutknecht von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz.
Wir können ja jetzt eigentlich mal zusammenfassen. TikTok ist zwar teilweise schwierig, hat aber auch positive oder hat auch Vorteile, so kann man sagen. Und Verbote sind generell schwierig. Es braucht vielmehr gute Kontrollen. Egal, ob es jetzt von Lehrer oder Eltern ist oder vor allem natürlich auch von den Social-Media-Plattformen. Und da ist ja das neue digitale Dienstegesetz sehr hilfreich. Viktoria, ich fand es sehr schön, dass du mit mir diesen Podcast gemacht hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ich hoffe, du versinkst jetzt hier nicht ab sofort im Rabbit Hole, aber natürlich auch nicht komplett in der Examensvorbereitung. Ne? Es gibt noch ein Leben.
Ich gebe mein Bestes.
Genau. Lieber Podcast hören. By the way, du hast auch noch einen persönlichen Tipp für uns, nämlich, ne, für einen guten weiteren Podcast aus der ARD-Audiotheks-Familie.
Ja, genau, da habe ich nämlich eine Folge vom Barbecue-Podcast geschrieben, BBQ, dabei. Nein, es geht hier nicht ums Grillen, sondern das ist der Black Brown Queerer Podcast von Cosmo. In der Folge von Anfang April sprechen die Hosts mit der Influencerin Storm Westphal Knieling über den Druck, dem Influencer ausgesetzt sind. Storm ist eben Mutter und Influencerin und mit der sprechen die beiden dann eben. Ist ganz interessant und kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Also auf jeden Fall mal reinhören. Danke dir, der ARD Audiothek. Da gibt es auch unseren Podcast. Wenn euch der gefallen hat oder ihr einfach auch mal kritiklos werden wollt, Themenvorschlag, schreibt uns gerne an Justizreporterinnen, zusammengeschrieben in dem Fall, justizreporterinnen@swr.de. Ich bin Elena Radatz. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich sage vielen lieben Dank an Viktoria Schwarzer.
Danke dir.
Ciao, ciao. Meow.